Ich habe euch in einer der vergangenen Folgen, ich weiß gar nicht mehr in welcher, den Podcast vom lieben Wolfgang Mertens vorgestellt vom Nürnberger Street-Kollektiv. Und bei dem war ich tatsächlich zu Gast vor einiger Zeit. Wir haben einen Podcast aufgenommen und haltet mal die Öhrchen offen, vor allen Dingen auf die Ausgabe, die dann da demnächst erscheinen wird. Ich weiß nicht, ob ich der Nächste oder der Übernächste bin. Ja, aber da kommt auf jeden Fall was.
Richtig, Jochen Müller ist der Nächste. Mit Jochen habe ich über die Entwicklung der Street-Fotografie-Community philosophiert. Ob wir eine Antwort auf die Frage, wo führt uns das hin, gefunden haben, das könnt ihr hier hören. Und dazu wünsche ich gute Unterhaltung. Hi, ich bin Wolfgang Mertens und das ist Unpost, der Street-Fotografie-Podcast. Hier unterhalte ich mich mit Menschen über das Fotografieren auf der Straße. Mein Ziel ist, diese Leute kennenzulernen und euch näher zu bringen. Dabei geht es natürlich um Fotografie, Philosophie und aber auch das, was uns bewegt. Hallo Jochen, herzlich willkommen im Unpost Podcast.
Hallo Wolfgang, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass du da bist. Wo erreiche ich dich heute?
Ja, fast ein bisschen langweilig, wie immer, in Düsseldorf, in meiner Heimatstadt, in meinem Bürokeller. Da hocke ich jetzt gerade rum lass oben den Karnevalstrubel an mir vorbeiziehen sozusagen.
Genau. Wir sind ja heute am Karnevalssonntag. Von daher geht es morgen sozusagen bei euch richtig los, ne?
Genau, wobei wir dieses Jahr eine besondere Herausforderung haben. Alex, meine Frau und ich müssen beide arbeiten. Mhm. Kinder haben aber beide schulfrei, mal gucken, wie das wird. Mhm. Wir waren aber gestern schon auf dem Kinderkarnevalszug in der Altstadt. Da gibt es einen sehr großen und schönen Kinderumzug, wo alle Schulen in der Stadt umziehen. Deswegen ist es für die Kinder, glaube ich, dieses Jahr nicht ganz so traurig, wenn wir den Rosenmontagszug mal skippen.
Okay. Und nimmst du bei den Veranstaltungen dann auch die Kamera mit?
Ja, hatte ich gestern mit. Da war es allerdings so, dass die Altstadt so proppenvoll war, dass ich wenig rumlaufen konnte und Fotos gemacht. Ich habe also wirklich nur in der unmittelbaren Umgebung, wo wir standen, zum Kamellefangen, habe ich ein bisschen fotografiert. Habe es mir aber noch nicht angeguckt. Ich glaube, da war das eine oder andere Lustige dabei.
Ist ja eigentlich ein ganz dankbares Thema, ne?
Auf jeden Fall, genau. Ja. Da ist immer gut was los und immer was zu gucken. Ja. Mhm.
Ja. Das denke ich doch, ja. Du sagtest eben langweilig, du bist in Düsseldorf, ja, aber trotz allem ja in einer neuen Räumlichkeit. Du hattest das auch, glaube ich, irgendwo kommuniziert, beziehungsweise wir haben auch letztes Jahr bei Meet & Street drüber gesprochen, du bist umgezogen.
Richtig, genau. Ich bin innerhalb von Düsseldorf umgezogen, in ein Reihenhäuschen mit meiner Familie vom Düsseldorfer Norden, eigentlich fast an den Düsseldorfer Süden. Und genau, das ist im August endlich über die Bühne gegangen nach langer Warterei. Und ja, deswegen habe ich mir hier so ein Man Cave eingerichtet, wo ich dann jetzt hier meine YouTube-Videos mache und halt natürlich dann auch einen Podcast aufnehmen kann.
Ja, das ist natürlich ganz cool, ne? Wenn man umzieht, kann man das natürlich von vornherein dann so ein bisschen berücksichtigen und schauen, dass man dann entsprechend ja einen Raum oder eine Ecke irgendwo hat, die man einrichtet, ne?
Genau, so ist das gelaufen. Aber es ist auch gleichzeitig Gästezimmer. Also es ist jetzt hier nicht so, dass ich den Raum ganz für mich allein beanspruche, aber da steht noch eine Schlafcouch und so. Also wer mal in Düsseldorf vorbeikommt, der hat hier ein Plätzchen zu pennen. Genau.
Und ansonsten nutzt du es natürlich dann auch, um ja deine YouTube-Videos zu produzieren dort, ja? Wenn du nicht gerade irgendwo im Medienhafen draußen bist.
Genau, also Medienhafen mache ich auch. Genau, hast du neulich gesehen, ne? Ja, die letzten News habe ich im Medienhafen gemacht. Ja, genau. Also erstmal ist das mein professioneller Arbeitsplatz vor allen Dingen auch, ne? Also ich bin ja in der IT und da ist jetzt Anwesenheit und Homeoffice auch flexibilisiert, so dass ich auch einen gewissen Teil meiner Arbeitszeit zu Hause verbringe, was schön ist. Aber klar, natürlich, die YouTube-Videos mache ich hier und die Postproduktion sozusagen von Fotos und Videos, ja klar, das mache ich alles hier an meinem Schreibtisch. Also ist schon ein wichtiger Platz für mich, ja.
Das denke ich. Du hast es eben gerade gesagt, das letzte Video, die News, das ist ja etwas, was auf deinem Kanal neu ist, dass du jetzt einmal im Monat machst, die aus der Fotowelt kommen, insbesondere natürlich Streetfotografie. Ich glaube, das war jetzt die zweite Folge, oder?
Na, die dritte sogar schon.
Die dritte sogar schon, siehst du, Mensch, ja, genau.
Genau, naja, ich habe im November angefangen.
Und so langsam kommen auch von den Zuschauern Informationen rein, wenn ich das so richtig sehe, ja?
Richtig, genau. Also zum Start war das natürlich klar, dass ich da nichts hatte. Da habe ich einfach mit dem angefangen, was ich selber recherchiert und gefunden habe. Genau, aber jetzt geht das so los, dass liebe Menschen mich anschreiben über Instagram oder über meine E-Mail-Adresse und mich auf Ausstellungen hinweisen oder auf spannende YouTube-Kanäle hinweisen. Und auf einfach Fotografenprofile, die ich vielleicht nicht auf dem Schirm habe. Das ist sehr schön, darf gerne so weitergehen. Ich kann jetzt auch tatsächlich schon das erste Mal nicht mehr alles berücksichtigen. Es ist halt manchmal auch, also ich versuche es ja auch wirklich so auf die Street-Fotografie zu beschränken. Manchmal gibt es vielleicht auch noch einen kleinen Technikanteil, ne? Wenn da, aber immer im Kontext Street-Fotografie, wenn da was Spannendes kommt, dann erzähle ich auch darüber. Aber ja, jetzt kommen natürlich dann auch Sachen rein, die dann halt auch thematisch nicht so richtig passen. Ne? Nicht jede Ausstellung fotografisch passt dann halt zu dem Thema und das filtere ich dann jetzt schon auch raus. Ne?
Ja.
Aber
ja.
Es ist total, wird, glaube ich, ganz gut aufgenommen und es macht auch Spaß und bringt mich ja auch persönlich nochmal irgendwie in ganz andere Gefilde, Leute, die ich nicht auf dem Schirm habe. Ne? Neulich zum Beispiel Barbara Klemm. Ich hatte den Namen schon gehört. Ich kannte auch Fotos von ihr, aber ich hatte die Dame einfach nicht mehr auf meinem Radar. Und es ist super spannend. Und ich würde auch wirklich gerne noch in die Ausstellung fahren nach Frankfurt.
Ja, ich finde es vielleicht jetzt nochmal der Aufruf, also gerne Content, Ausstellungen, Termine, Fotografen, die ihr toll findet, an Jochen schicken und vielleicht schauen, dass es wirklich auch den Street-Fotografie-Style behält. Ne? Ich finde es total super. Mir gefällt das sehr gut, dieses Format. In der heutigen Zeit, wo du ja doch über viele Kanäle voll informiert wirst, ja, und das so ein bisschen konzentriert, nochmal gefiltert, in einer Art Ansprache, vielleicht auch nochmal mit der Seite zeigen oder so, hilft, glaube ich, und macht Spaß zu gucken, doch wirklich.
Ja, schön, das freut mich. Genau, das ist nämlich der Hintergrund. Ne? Also es ist halt die Fülle von Informationen, die zum Beispiel, ne, der ein oder andere kennt ja wahrscheinlich den WhatsApp-Kanal vom Meet and Street, ne, da ist halt einfach, da gehen halt Informationen unter, da sind mittlerweile, was weiß ich, wie viele 100 Leute drin und ganz ehrlich, ich lese das auch nicht mehr alles. Das hat sich jetzt ja so ein bisschen in die Discord Kanäle verlagert, zum Glück, muss man sagen, aber es ist halt einfach jetzt viel, ne, die Streetfotografie hat jetzt auch einfach viel Aufmerksamkeit bekommen und ich glaube, das ist auch noch ein weiterer, also dass das auch noch weitergeht, dass der Trend da nach oben zeigt. Ne? Euer Meet and Street in Nürnberg war ja schon echt ein Fingerzeig auch dafür, ne? Wie viele Leute sich da mittlerweile interessieren. Ne?
Ja.
Und da ist es halt einfach schwierig, die Informationen zu filtern. Und klar ist das jetzt dann natürlich auch immer so durch meine persönlichen, durch meine persönliche Brille gefiltert, was ich jetzt für relevant halte und was nicht. Das erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber es ist halt ja auch mein Kanal und ich stelle da vor, was ich für erwähnenswert halte. Und wie gesagt, bisher wird das sehr gut angenommen und ich freue mich, wenn da mehr kommt. Es ist natürlich auch viel Arbeit, ne? Das muss man halt auch dazu sagen. Ich muss dann natürlich auch viel filtern, aufbereiten, recherchieren, die Webseiten, also Bildschirmaufnahmen machen, keine Ahnung, Links zusammenstellen für die Beschreibung des Videos und so weiter. Aber es macht halt Spaß und ich, wie gesagt, ich komme halt dann auch immer noch in Gefilde, in denen ich mich normalerweise nicht so auskenne. Das ist ganz schön.
Ich glaube, dass das aber insgesamt natürlich so dieses Thema YouTube schon aufwendig ist, ne? Und du bist ja jetzt, ich glaube, wenn du die normalen Videos machst, auch nicht ganz regelmäßig, sondern du machst es so, wie wahrscheinlich gerade was an Informationen oder Lust reinkommt, oder?
Vor allen Dingen ist es eine Zeitfrage. Also wenn ich die Zeit hätte, würde ich sicher zweimal im Monat ein Video machen. Also das ich denke, also mein Backlog mit Themen ist rappelvoll. Also das ist nicht das Thema. Aber ich schaff's einfach nicht. Ich bin halt auch beruflich eingebunden, habe zwei Kinder, die auch noch nicht ganz ohne Betreuung auskommen. Familienleben geht dann halt auch irgendwie vor. Aber ja, ne, ich kann auch meine Videos jetzt nicht ultra aufwendig produzieren. Das ist ja dann viel. Ich stelle mich vor eine Kamera und erzähle was und bereite das auf. Jetzt mal von den Fotowalks abgesehen, die machen halt wirklich richtig Arbeit. Ich habe so ein POV-Fotowalk noch von Ende Dezember. Da komme ich mit dem Schneiden nicht hinterher, weil das halt einfach dann mal eben anderthalb Stunden Material sind, wo die Bilder dann auch rein müssen und aufbereitet werden müssen. Und ich mache ja in den Fotowalks dann auch seit letztem Jahr oder seit vorletztem Jahr ist es, glaube ich, sogar schon noch ein Off-Kommentar darüber. Was habe ich mir hier gedacht? Warum mache ich da gerade ein Bild und so? Mhm. Das braucht einfach Zeit und die habe ich halt nicht immer. Ne? Deswegen gibt es auch mal Monate ohne Videos. Wobei jetzt mit den News bin ich ja zumindest gezwungen, in Anführungszeichen mal wenigstens eins immer fertig zu kriegen.
Einen regelmäßigen Termin, ne?
Einen regelmäßigen Termin, das ist immer so am Monatsende irgendwann. Und das habe ich mir auch vorgenommen, das durchzuziehen. Aber ja, man möge es mir nachsehen, wenn der andere Content dann vielleicht mal länger auf sich warten lässt. Genau.
Was war eigentlich die Motivation, diesen YouTube-Kanal, diese Videos zu machen? Was hat dich dazu getrieben?
Tja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist ja wirklich damals 2008, glaube ich, ja. 2018, um Gottes Willen. Das ist passiert, als ich mein Kamerasystem gewechselt habe. Und was macht man, wenn man sein Kamerasystem wechselt? Man guckt erstmal vorher relativ viele YouTube-Videos und schaut sich an, was ist denn da auf dem Markt so vorhanden und was könnte denn das Richtige für mich sein? Das ist ja auch das Geheimnis des Erfolges dieser Kanäle, die sich jede Woche mit Technik auseinandersetzen. Dass es immer Leute gibt, die ja die Technik da so aufs Podest heben und ja das halt fast für das Wichtigste in der Fotografie halten. Und das habe ich damals auch gemacht, habe mich da so durchgefräst und das angeguckt und habe dann tatsächlich meinen Wechsel vom Sony E-Mount APS-C-System zum Fuji-System mit Videos begleitet, weil ich dann dachte, es gibt so viel schlechten Content auch. Es gibt ganz viel hervorragenden Content, aber es gibt wirklich auch viel schlechten Content. Und dann habe ich mich in mein Wohnzimmer gesetzt und selber schlechten Content produziert. Ja, ich kann meine ersten Videos auf dem Kanal kaum anschauen. Das ist echt schlimm. Die waren damals aber noch auf Englisch.
Ich wollte gerade sagen, anfangs hast du auf Englisch gemacht, genau, ja.
Genau, richtig. Das hatte eine ziemliche Reichweite dann relativ schnell, weil ich mich da auch auf Sachen gestürzt habe, die sonst kaum jemand gemacht hat. Also das 16 bis 80 Millimeter von Fujifilm war damals, glaube ich, der Einstieg. Da gab es ganz wenig Videos zu und da habe ich mich dann einfach hingesetzt und habe, ja, was zu dem Objektiv erzählt. Kamera ins Wohnzimmer, auf den Sessel gesetzt, das Objektiv vor mich gestellt und dann habe ich das aufgenommen und da war ich dann doch überrascht, was das, also tatsächlich, wenn man mal tatsächlich die Meinung zu einem Objektiv sagt und auch die Fakten nennt und sich damit beschäftigt hat, dass man damit doch auch echt viele Leute erreichen kann. Also egal, wie scheiße die Aufnahme ist. das fand ich überraschend. Und dann habe ich damit halt eigentlich erstmal weitergemacht und die Streetfotografie-Thematik, die kam dann eigentlich erst so peu à peu dazu. So wie ich mich eigentlich auch in der Streetfotografie weiterentwickelt habe. Und als ich dann mein Buch 2021 veröffentlicht habe, im Bildner Verlag, da habe ich dann tatsächlich auch auf Deutsch umgestellt, weil mir da auch wichtig war, mich zum Thema Streetfotografie ohne Sprachbarriere austauschen zu können.
Zumal das Buch ja auch auf Deutsch ist, ne?
Genau, richtig.
Ja. Das heißt, du bist über die Technik im Prinzip hingekommen. 2018 oder was sagtest du gerade, hast du da auch schon das Thema Streetfotografie gemacht?
Also ich für mich hatte das da schon, habe das da schon gemacht, nur nicht auf dem Kanal. Da habe ich mich da anfangs wirklich auf die Technik konzentriert. Eben weil der Wechsel von dem Sony-System ins Fuji-System für mich da quasi Haupttopic war, ne? Ich da halt irgendwie so ein paar Sachen vermisst habe, Vorteile, Nachteile des Systems, Vor- und Nachteile der Objektive. Es gab keinen oder nur sehr wenige Kanäle, die sich exklusiv mit dem System auseinandergesetzt haben. Also aus Deutschland zumindest und auch international gab es nicht viele. Das war halt so ein bisschen eine Lücke, in die man da noch so rein konnte. Und ja, das hat mir Spaß gemacht. Also ich habe dann auch beim Erstellen der Videos muss man sich mit den Dingen ja dann auch nochmal ganz anders beschäftigen und man lernt halt auch wahnsinnig viel dabei noch. Ne? Und das fand ich spannend. Ja, genau.
Als du angefangen hast, war das ja wahrscheinlich noch dein eigenes Material. Ist es mittlerweile so, dass du auch Sachen bekommst zum Reviewen?
Das kommt drauf an. Also von Fujifilm zum Beispiel bekomme ich nichts. Also ich habe mal, ich habe mal mit der Agentur von Fujifilm tatsächlich einen Austausch gehabt und die haben mir dann auch mal Sachen leihweise geschickt. Aber ich glaube, das kann man echt an 3 Fingern abzählen. Das war eine Kamera, die es nicht mehr gibt, so eine Einsteigerkamera. Ich habe den Namen auch vergessen. Die habe ich mal zum Reviewen bekommen, leihweise. Und ich glaube, 2 ganze Objektive. Das war's. Genau, das 10 bis 24 habe ich mal geliehen bekommen. Und noch eins, da weiß ich aber wirklich nicht mehr, was das war. Ansonsten habe ich als jemand, der die 10.000er Abonnentenmarke überschritten hat, da ist ja offensichtlich ein ganz klarer, da gibt es einen ganz klaren Algorithmus, da wird man halt jede Woche zugeballert mit Anfragen, ob man nicht Sachen testen kann. Und manche davon sind spannend für mich. Ich habe ja zum Beispiel die Wiltrox-Objektive getestet, also das 27er und das 75er. Aber ich sage dann auch den Objektivherstellern, wenn die mir mit einem 150 bis 700 kommen, dann sage ich denen, sorry, aber das benutze ich in meiner Streetfotografie nicht, das teste ich auch erst gar nicht. Also ich versuche auch da wirklich mich zu konzentrieren auf die Dinge, die ich in meiner Fotografie mache. Das 75er zum Beispiel, das war jetzt auch schon echt eine Ausnahme, aber das habe ich gemacht, weil ich halt eben auch neben der Streetfotografie Porträts mache. Und da ist das natürlich eine spannende Option. Und aber so, weiß ich nicht, Vogel-Kundler-Zoom-Objektive, die lehne ich dann auch direkt ab. Und auch diesen ganzen anderen, ja, das muss man ja wirklich so sagen, den ganzen anderen Müll aus Fernost, irgendwelche, weiß ich nicht, merkwürdigen Lampen, Filtersysteme. Der Thomas Jones hat es neulich in einem Podcast auch gesagt, also es geht ja wirklich dann auch in vollkommen absurde Richtung. Ne? Er hat, glaube ich, mal das Angebot bekommen, einen Poolfilter, also Poolfilter im Sinne von Swimmingpool-Filter, ja, zu testen. Ich bekomme nur Quatsch auch. Also irgendwelcher Schrott, Handtaschen, also wirklich dieser Algorithmus ab 10.000 Abonnenten haben einen da Leute auf dem Schirm. Es ist einfach fürchterlich. Also das meiste landet direkt im Mülleimer. Und ich habe halt so ein paar Kooperation ist ja schon eigentlich zu viel, weil ich bekomme dafür kein Geld. Aber wenn jetzt Sigma ein neues Objektiv vorstellt, dann kann ich da freundlich fragen, ob ich das mal 3 Wochen zum Testen bekomme und dann schicken die mir das netterweise. Bei Tamron ist das auch schon passiert. Aber das ist halt dann tatsächlich ohne, viele glauben das ja nicht, dass das so ist, aber es ist wirklich ohne jegliche Einflussnahme. Die Leute schicken einem das und man schickt es zurück. Und mir hat noch nie jemand gesagt, ja, sagst du aber dies oder jenes, ne? Sondern jetzt ist das natürlich auch so, dass bisher noch kein richtiger Schrott dabei war. Aber ich darf halt wirklich sagen, was ich darüber denke und wie ich es finde und würde das auch tun, wenn mir etwas nicht gefällt. Ganz klar. Und aber ansonsten bekomme ich kein Geld von Fuji oder von Wiltrox oder von Sigma oder von Tamron. Das ist dann schwierig, wenn wirklich spannendes neues Zeugs von Fujifilm selber rauskommt, weil das muss ich mir dann irgendwie besorgen.
Ja. Was ja jetzt in Kürze auch wieder anstehen wird.
Ja, genau. Noch 9 Tage, ne?
Dann, ja, genau. Wird spannend.
Richtig, genau.
Werden wir denn die X100 bei dir im Review sehen?
Das ist eher die Frage, wann, nicht ob. Also das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Ja, dass ich mir die angucken werde, das steht außer Frage. Das wird auf jeden Fall passieren. Ja.
Ja, sehr gut. Bestellt ist es schon?
Nee, geht ja noch nicht. Also ich, oder hast du schon irgendwo gesehen, dass man so vorbestellen kann?
Vorbestellen geht schon, ja.
Wo? Was, ernsthaft?
Echt? Im Fuji-Store deines Vertrauens.
Ach, komm. Das ist ja ein Ding. Ja gut, dann werde ich wohl da mal eine
Nachricht. Aber tatsächlich ohne Preis und ne, du bestellst blind sozusagen, ja.
Okay, alles klar. Dann warte ich vielleicht noch ein bisschen.
Man hat ja ungefähr den Preis, was es voraussichtlich kosten wird. Also von daher kann man das Risiko einschätzen, ja.
Ja, das stimmt, genau.
Ja, da bin ich schon sehr gespannt drauf.
Ist nach wie vor, also die 6er, die 5er Iteration ist wirklich nach wie vor die Kamera, mit der ich meine meisten Street-Fotos gemacht habe. Das kann ich in meinem Tool auf jeden Fall nachvollziehen. Ja.
Ja, das denke ich. Es ist auch einfach die perfekte Kamera dafür. Ne? Also ich glaube, du hattest mal in einem Test auch die Ricoh. Ne? Ich weiß jetzt nicht, welche, GR2, 3 oder was. Ja.
Genau, die 3er habe ich tatsächlich mal auch geliehen bekommen vom lieben Harald Bauer von Ricoh. Genau, der hat mir die mal geschickt zum Testen. Ist auch schön, aber meine Hände sind zu groß. Es ist
friemelig. Es ist nochmal was anderes. Ich hatte sie auch, aber ich fand sie jetzt auch nicht schlecht. Aber ich glaube, ich bin auch dann doch zu sehr Fuji-Fanboy und freue mich zu sehr auf die neue 100er. Und auch wenn sie dann doch ein bisschen größer ist, aber sie hat einfach alles das, was ich mir an der Kamera wünsche. Ja.
Also für mich ist, also ich habe dieses Technik-Thema ist mir schon wichtig und das Fuji-System ist aktuell auch wirklich das, wo ich am besten mitarbeiten kann. Aber da muss ich jetzt auch einfach mal sagen, wenn irgendwo etwas um die Ecke käme, von dem ich überzeugt bin, dass ich damit besser arbeiten kann, wäre ich auch ratzfatz weg. Also ich würde nicht scheuen, da nochmal einen Systemwechsel zu wagen. Also ich hatte jetzt auch schon, habe auch schon ein paar Mal gezuckt. Ne? Ich hatte mal eine Leica Q2 in der Hand. Da muss man dann natürlich direkt darüber nachdenken, sein gesamtes Equipment zu verkaufen und noch was draufzulegen.
Und die Hüfte gleich mit herzugeben. Ne?
Ja, genau. Ich hatte auch schon eine von den neuen Nikons, von den analog anmutenden in der Hand.
Das wäre jetzt mal ein Thema, ja. Aber die hast du noch nicht offiziell getestet, sozusagen, ne?
Nee, habe ich noch nicht, aber die reizt mich auf jeden Fall.
Ist ja sehr ähnlich, des Fuji-Konzepts, das X-Konzept zumindest, ne?
Richtig, genau. Also bis auf einen ganz entscheidenden Unterschied. Die Objektive haben keinen Blendenring. Und das ist für mich immer noch, als jemand, der aus der Analogfotografie kommt, immer noch ein Thema. Also das, man gewöhnt sich an alles. Ich habe ja auch ein Sigma 18 bis 50 ohne Blendenring. Da komme ich auch gut mit klar, wenn es sein muss. Aber ich ziehe das immer vor.
Ja. Ich habe sie bis jetzt auch nur online sozusagen immer mal wieder gesehen. Finde, optisch ist sie ja durchaus ansprechend. Ja. Und da das Konzept, ich hatte mich aber auch noch gar nicht so stark damit auseinandergesetzt, aber so auf den ersten Blick, doch dem Fuji ähnelt. Und weiß nicht, ob man jetzt sagen kann, dass es Vollformat ist ein Vorteil. Oder was willst du sagen?
Nee, glaube ich gar nicht. Also ich halte an vielen Stellen Vollformat eher für einen Nachteil, einfach weil die Kameras größer sind und die Objektive größer sind. Also die ist auch schon echt ein Brocken. Ne? Also
okay.
gegen meine XT5 muss ich sagen, das wäre schon echt eine Umgewöhnung, da so ein Backstein um den Hals. Aber, die ist halt natürlich, ja, so von der ganzen Anmutung, genau wie du es sagst, schon sehr ähnlich, ne? Und
ja.
Verkauft sich ja, glaube ich, auch sehr gut. Und das Nikon-System ist mir grundsätzlich jetzt schon nicht unsympathisch. Also das finde ich schon ganz cool, aber nee, das reicht mir noch nicht, um das Lager zu wechseln.
Um einmal kompletten Wechsel zu vollziehen.
Genau,
ja. Genau. Ja, gucken wir mal, was da noch weiteres von Nikon kommt, ja.
Und es ist halt, ne, das wollte ich eigentlich auch sagen, es ist und bleibt einfach auch nur das Werkzeug, ne? Also auch wenn ich mich natürlich viel mit dem Thema beschäftige, das, worum es mir eigentlich geht und was ich auch in meinem Kanal versuche, wieder mehr aufs Tableau zu holen. Klar, wenn es was Spannendes gibt, dann teste ich das auch, ne? Und wenn ich da nur auf die Views schielen würde, dann würde ich nur noch testen. Ne? Aber mir ist das halt eben wichtig, mich mit dem Thema Fotografie auseinanderzusetzen und nicht mit dem Thema, und da gehört die Technik mit dazu, aber eben nicht exklusiv. Und das finde ich immer ganz wichtig, dass man da den Schwerpunkt richtig setzt, und der ist für mich halt die Streetfotografie mit allem, was dazugehört. Ob es Technik ist, ob es Community ist, ob es Bildgestaltung ist, ob es ja manchmal halt auch so ein bisschen Mindset, Philosophie ist. Da möchte ich eigentlich hin, dass der Kanal einfach klaren Fokus auf dieses Thema hat, mit all seinen Facetten. Ja.
Zum Thema Mindset und Philosophie werde ich gleich definitiv nochmal kommen. was motiviert dich denn, ja, ich will jetzt nicht sagen täglich, aber regelmäßig mit deiner Kamera rauszugehen und Streetfotografie zu machen?
Also, das ist für mich tatsächlich in allererster Linie Ausgleich. Das ist meine Motivation. Ich bin draußen und ich habe auch einen schönen Anlass, draußen zu sein und zu laufen und einfach mal wirklich den Blick nach innen zu kehren und mich nur mit etwas zu beschäftigen. Das klingt wirklich immer so hochtrabend, aber es hat wirklich was Meditatives, durch die Stadt zu laufen. Ich höre ja auch oft Musik dabei. Ich höre manchmal auch Podcasts dabei. Du bist manchmal auch auf meinen Fotoboss, auf meinen Ohren.
Freut mich, dich zu begleiten, ja.
Manchmal ist es aber dann auch zu ablenkend, gerade wenn man in einer Ecke ist, die man vielleicht auch noch nicht so gut kennt. Aber das ist erstmal mein allererster Antrieb. Und natürlich gehe ich immer raus, auch mit dem Anspruch, was Schönes mit nach Hause zu bringen. Aber wenn das nicht so ist, dann habe ich mir ein Mindset zugelegt, dass ich dann mich trotzdem davon nicht frusten lasse. Dann wandern halt mal 80 Bilder in den Papierkorb, ja. Und dann bin ich aber immer noch unterwegs gewesen und habe Zeit für mich gehabt, was, wie gesagt, in der Familie mit Kindern halt auch nicht immer so einfach ist, einfach mal ganz für sich zu sein und zwischen Beruf und Familie. Und diese Zeit nehme ich mir, und das ist für mich Sport, kreativer Ausgleich und einfach eine gute Auszeit. Das ist mein Antrieb erstmal so.
Ja, ja. Hast du eine Regelmäßigkeit oder wie es dann zeitlich auch klappt?
Ich muss ja gestehen, ich bin schon so ein bisschen Schönwetterfotograf, ne? Also wenn
da reihe ich mich ein, ja.
Wenn die Sonne scheint, dann bin ich schon, oder wenn der Wetterbericht schon hergibt, am nächsten Morgen wird das Wetter ja schön, der Lorenz, sagt man hier im Rheinland, ballert, dann werde ich schon hibbelig und dann kündige ich auch der Familie schon an, morgen Vormittag bin ich nicht da. Ne? Und dann nach dem Frühstück mit den Kindern haue ich dann ab. Das kann Sonntag sein, das kann Samstag sein. Die Kinder sind morgens nach dem Frühstück eh immer sehr mit sich selbst zufrieden und spielen Gott sei Dank auch manchmal miteinander und oder lesen oder machen irgendwas. Und dann bin ich halt, ist das für mich halt einfach die Zeit, die Phase, wo ich am ehesten rausgehen kann. Jetzt so in der Winterzeit mache ich das dann auch mal abends, nachts. Also ich bin auch gerne nach Einbruch der Dunkelheit unterwegs und dann auch gerne in Little Tokyo hier in dem stark japanisch geprägten Stadtteil von Düsseldorf. Ist eigentlich kein offizieller Stadtteil, sondern es ist eine Gegend um den Düsseldorfer Hauptbahnhof. Das macht mir auch Spaß. Aber überwiegend ist es am Wochenende vormittags, sag ich mal. Ja, da bin ich dann meistens unterwegs, vormittags, mittags.
Hast du eine feste Tour, die du dann läufst?
Eine richtig feste Tour habe ich nicht. Ich habe mehrere davon. Also jetzt zum Beispiel Medienhafen, das mache ich eher selten, wo das letzte News-Video entstanden ist. Aber da war ich halt echt lange nicht mehr gewesen und das lohnt sich immer, da mal vorbeizulaufen. Aber ansonsten bin ich jetzt gerade natürlich noch dabei, meinen neuen Stadtteil und die umliegenden Stadtteile so ein bisschen kennenzulernen. Also es ist halt wirklich fast die maximale Strecke von meinem alten Stadtteil zum neuen, die man so in Düsseldorf Nord-Süd mäßig zurücklegen kann. Und hier, ja, hier kenne ich mich jetzt halt auch noch nicht so richtig aus, wie ich das in dem alten Stadtteil habe ich 25 Jahre gewohnt. Da kannte ich quasi jeden Stromkasten. Und hier muss ich mir das erst wieder neu erarbeiten. Und das ist gerade spannend für mich. Da suche ich mir dann aber auch wirklich ganz bewusst Punkte aus, wo ich mit der U-Bahn hinfahre und dann einfach von da aus wieder nach Hause laufe zum Beispiel. Oder ja, wo ich halt denke, okay, das könnte spannend sein. Insofern sind es Touren, aber es sind keine sich immer wiederholenden Touren. Die einzige immer wiederholenden Touren, die ich Streetfotografie mache, sind Wege zur Arbeit. Also das habe ich tatsächlich auch immer schon gemacht. Also ich bei schönem Wetter nach Feierabend dann auch anstatt eine Viertelstunde Straßenbahn oder U-Bahn zu fahren, einfach eine Stunde nach Hause laufe und da fotografiere. Das mache ich auch regelmäßig,
Hast du die Kamera immer dabei?
ja. Ja, immer.
Immer.
Also meine Arbeitskollegen finden das sehr weird, aber ich fall, also, ne, weil, ja, das ist bekannt, dass ich immer eine Kamera dabei habe, immer. Also morgens auf dem Weg zum Bäcker habe ich sie jetzt auch schon mal nicht mit. Aber dann habe ich für den Notfall, aber auch wirklich nur, weil ich weiß, dass ich dann für den Notfall das Handy dabei habe. Das ist aber wirklich sonst echt der einzige Moment. Also selbst wenn ich mich abends verabrede in der Stadt oder so oder mit meiner Frau essen gehe, ich habe die Kamera immer dabei, immer.
Okay, ja gut, damit entgeht sozusagen kein Moment, ja.
Genau, richtig. Deswegen, ich würde mir ja fast noch eine kleinere Kamera wünschen. Deswegen, die GR3 zielt natürlich genau darauf ab auch, ne, dass man sie wirklich in der
Die ist
Westentasche
wirklich
dabei haben kann.
so eigentlich immer mitzunehmen.
Ja,
Das stimmt, absolut,
genau.
ja. Das funktioniert. Wie bist du eigentlich zur Streetfotografie gekommen?
Ja, das ist, eigentlich sind das meine Kinder schuld oder mein Sohn, als der auf der Welt war, 2012, habe ich, ja, irgendwie da zum ersten Mal das Bedürfnis gehabt, rauszugehen, für mich alleine mal eine Runde zu drehen. So. Weil gerade mit so ganz kleinen Kindern ist man ja doch auch echt viel ans Haus gebunden, ne? Und an die Wohnung gebunden. Klar sind wir mit dem spazieren gegangen, aber dann schiebst du da die ganze Zeit so einen Kinderwagen vor dir her, ne? Also irgendwie hat mir das nicht gereicht. Und dann habe ich halt die Fotografie für mich wiederentdeckt. Ich fotografiere eigentlich seit ich 12, 13 bin, seit meiner ersten Spiegelreflex. Die Minolta X300 hast du, glaube ich, die steht hier immer noch in meiner Vitrine. Und klar, mit den Kindern fotografierst du halt eh wahnsinnig viel. Du fotografierst die Kinder wahnsinnig viel und dann habe ich die Kamera halt eigentlich einfach mit rausgenommen und habe mir dann ein Fotoprojekt gesucht, was schon so ein bisschen in Richtung Street ging. Das war nämlich eigentlich das Fotografieren von Street Art. Ich habe es besonders abgesehen auf einen Street Art-Künstler hier in Düsseldorf, der heißt P-Dot. Der hat in der ganzen Stadt so Gespenster, diese Pac-Man-Gespenster in bunten Farben als Aufkleber hat er die verteilt. Das ist so sein Projekt. Er möchte gerne die Straße bunter machen oder die Stadt bunter machen mit diesen Geistern. Die gucken dann immer mit ihren Augen in eine bestimmte Richtung und kleben halt irgendwie an Stellen, die wirklich unansehnlich sind, zum Beispiel auf der Rückseite von großen Straßenschildern. Oder an grauen Fassaden oder an Unterführungen hat er die verklebt. Und die habe ich tatsächlich als Motiv fotografiert, bin auf die Suche nach diesen Dingern gegangen und habe die dann in der Postproduktion quasi, also in der Bildbearbeitung, habe ich das Bild dann schwarz-weiß gemacht und die Geister dann bunt gelassen. Also jetzt auch keine wahnsinnig neue Idee, aber das war so mein Fotoprojekt und das habe ich wirklich relativ intensiv betrieben, ein paar Jahre. Und bin dann so, aber tatsächlich, weil ich eh auf der Straße unterwegs war, ja, so kamen dann mir dann natürlich auch immer so peu à peu andere Motive vor die Linse, mit denen ich mich dann beschäftigt habe. Und das hat sich dann halt immer, immer weiterentwickelt und ausgebaut und auch so von der Motivsuche erweitert. Ich habe das mit den Geistern dann immer noch gemacht, als meine Kinder dann schon selber mitkommen konnten. Also wir haben da dann auch so ein Familienevent draus gemacht manchmal. Aber ja, so bin ich eigentlich wirklich in die Streetfotografie gerutscht. Also ganz merkwürdig. Und habe dann natürlich gelesen und angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen, intensiver die alten Meister studiert und auch die neuen Leute mir angeguckt. Und ja, ein Name ist da tatsächlich auch, wie bei vielen, einfach zu nennen, das ist Thomas Leuthardt, der und sein Flickr Profil, die haben mich unglaublich fasziniert, auch wenn ich jetzt heute gar nicht solche Fotos mache, aber ich fand diese Idee einfach so toll, dass man solche Motive im Alltag findet und dieses Alltägliche zu, in Anführungszeichen, eigentlich muss man die Anführungszeichen gar nicht setzen, das Alltägliche zu Kunst machen, das fand ich einfach eine großartige Idee. Hat mich direkt gecasht, ja.
Ich erinnere mich, ich weiß jetzt nicht mehr wo, aber irgendwo oder auch schon des Öfteren hast du gesagt, bei der Streetfotografie diese Diskussion, ob jetzt ein Mensch ins Foto gehört oder nicht, ist aus deiner Sicht, berichtige mich, wenn ich es falsch wiedergebe, nicht wichtig.
Ja, genau. Also ich, oder ja, ich glaube, ich habe so ein bisschen in meinem Buch anders formuliert. Ne? Da geht es ja so um die Genres der Streetfotografie und ich finde halt, dass diese Diskussion, was darf man Streetfotografie nennen und was nicht, dass die halt sehr kleinlich geführt wird. So, weil, ne, ich denke schon, dass die Streetfotografie den Alltag einfängt in aller Regel. Es ist eine Art von dokumentarischer Fotografie. Und da ist jetzt erstmal egal, ob da jemand auf dem Bild ist oder nicht. Ich finde, da sind andere Dinge wichtiger, dass es halt eben ungestellt ist, unverfälscht ist, dass man mit dem arbeitet, was man hat, dass man das jetzt nicht inszeniert, außer halt eben seinen eigenen Standort zu wählen und die technischen Mittel zu wählen, wie man das Bild macht. Aber das ist halt für mich der Kern der Streetfotografie und deswegen ist es für mich relativ unerheblich, ob da jetzt eine Person drauf ist oder nicht. Ich will ja gar nicht irgendwie dagegen reden, dass es vielleicht auch Untergenres gibt, aber dass man dann so sagt, das ist keine Streetfotografie, das ist Cityscape. Das finde ich einfach Panne. Lass es uns doch alles Streetfotografie nennen. Ich finde, das ist die Klammer ist groß genug, dass wir da alle irgendwie drunter passen und das hat halt dann immer so was Exklusives, ne? Wenn die Leute anfangen in Foren darüber zu diskutieren, warum man dieses Bild jetzt hier gepostet hat, weil das sei ja gar keine Streetfotografie und solche Diskussionen habe ich schon gesehen. So, und da finde ich einfach vollkommen gaga. Das ist so einschränkend und so bescheuert. Das ist halt genau wie, weiß ich nicht, wenn sich Musiker darüber unterhalten, ob das noch Jazz ist oder nicht, oder ob das noch Punk ist oder nicht, das ist. Ne, wenn wir diese Schubladen immer den ganzen Tag auf und zu machen, dann bleiben wir da auch drin und dann passiert nichts Spannendes mehr. Man muss ja die Genres erweitern. Man muss neue Einflüsse mit reinnehmen können und dürfen. Und deswegen gerade so eine coole, offen, also open-minded Szene wie der Street-Fotografie tut es halt überhaupt nicht gut, wenn man dann so deutsch-bürokratisch mit diesen bescheuerten Genres um die Ecke kommt. Also ist meine persönliche Sichtweise auf die Dinge.
Dieses Schubladendenken, du sagst es schon, das ist natürlich, ich weiß jetzt nicht, ob es eine typisch deutsche Sache ist, aber definitiv da, weil du siehst es ja auch an den, wenn du jetzt in dein Instagram-Account eben mal was anderes posten würdest, was jetzt also komplett nicht nur, wo du sagst, okay, da ist jetzt ein Mensch drauf oder nicht, einfach komplett was anderes, oder auch auf deinem YouTube-Kanal würdest auf einmal irgendwie komplett was anderes aus der Landschaftsfotografie auf einmal machen. Die Leute werden wahrscheinlich schon irritiert, ne? Das ist aber, glaube ich, einfach so, dass ja man irgendwie diese Schublade braucht, um eine Orientierung zu haben nach außen, oder?
Ja, das ist keine Frage. Das ist aber eher ein Problem der sozialen Medien, ne? Weil da die Algorithmen befeuert werden. beziehungsweise weil so eine Community, die einem folgt, halt auch unheimlich schwierig ist, in eine andere Richtung zu lenken. Das sieht man ja, ne? Wenn wirklich Leute, oder sagen wir es anders, du bist ja getrieben, jeder, ich glaube, niemand kann sich davon ganz befreien, ja, man bearbeitet die Bilder ja schon in eine Richtung und man postet Bilder, von denen man vielleicht hofft, dass sie da draußen gefallen können. Wenn man das mal nicht macht, dann kriegt man es ja sofort heimgezahlt dadurch, dass es einfach weniger Likes kriegt. Und unter anderem deswegen habe ich das auch direkt, nachdem dieses Feature draußen war, habe ich die Likes auf meinen Profilen ausgemacht. Und ich gucke auch nicht nach. Ich habe keinen Bock. Also manchmal sehe ich es zufällig und bin dann überrascht, aber ich will es gar nicht wissen. Das ist für mich so ein Scrapbook, ne? Das ist jetzt auch kein Best-of-Album, was ich da mache, sondern das ist für mich eher ein Skizzenbuch. Ich find's halt schwierig, in dem Kontext mit Instagram und anderen solchen Medien davon zu sprechen, dass man die Schubladen braucht. Ich glaube eher, dass diese Plattformen die befeuern.
Ja, wobei ich denke schon, dass es nicht jetzt erst durch Social Media so kam. Guck dir an, wenn du siehst, ein Schauspieler, der auf einmal anfängt zu singen, oder ein Sänger, der auf einmal anfängt, auch Schauspieler sein zu wollen, der hat es schon schwierig, ne? Weil er einfach auf einmal aus seinem Bekannten rausbricht und auf einmal irgendwie was anderes macht. Und dann ist es schnell so, dass man sagt, ja, was ist er denn jetzt, ne? Sänger oder Schauspieler?
Aber es ist immer noch Fotografie. Und ne,
also du meinst noch, Kunst, also, in dem Fall,
ja. Ja, es ist immer noch Kunst, ja, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, ne, innerhalb der Fotografie wirst du ja jetzt nicht auf einmal Sänger, ne? Du fotografierst ja weiterhin. Du wechselst ja nicht komplett die Kunstgattung. Und wenn du jetzt mal im Schauspieler bleibst, ne, die größten Erfolge von Leuten, die beispielsweise, oder die größte Anerkennung kriegen doch Schauspieler, die mal aus ihren üblichen Genregeräten ganzen ausgebrochen sind. Wenn ich da an den dickleibigen Tom Cruise denke, der in Tropic Thunder auf einmal so einen totalen Kotzbrocken von Filmproduzenten spielt, das ist doch da, also das ist zumindest das, was mir in Erinnerung bleibt. Oder wenn, keine Ahnung, Adam Sandler auf einmal eine total tragische Rolle spielt und das richtig gut macht. Das sind doch die Sachen, die in Erinnerung bleiben. Und ich, deswegen, ich finde, das ist klar, wenn ein Schauspieler singt und so, dann lächelt man den halt, ja, jetzt will er da auch noch erfolgreich sein und so. Aber das ist halt nicht dasselbe. Ich finde, ein Fotograf ist ein Fotograf, und ich finde gerade die spannend, die halt auch so Genres durchbrechen. Das finde ich eigentlich immer schon. Also auch in der Musik finde ich das gut. Und einen eigenen Stil zu entwickeln in der Streetfotografie ist ja schon schwer genug. Aber wenn man das dann auch noch schafft, seinen Stil in der Fotografie insgesamt zu prägen, dann ist das doch quasi die größte Kunst, die man schaffen kann. Und ich finde, da helfen Schubladen nicht.
Sicherlich versucht man, wie du sagst, seinen Stil zu finden, ne? Auch diesen Wiedererkennungswert zu haben. Ich meine, das ist natürlich eine schöne Sache, wenn diese Leute sagen, ja, das ist hier vom Jochen Müller das Bild, das erkennt man auch sofort. Auf der anderen Seite, glaube ich, langweilt es einen vielleicht auch selber irgendwann, wenn man sozusagen, ja, weil es auch die Leute erwarten, immer dieses Gleiche macht und möchte auch gern eben mal ausbrechen, um was anderes auszuprobieren, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also jetzt, ne, ein Bild, wo man sagen kann, das ist ein Jochen Müller, das schreibe ich, glaube ich, auch tatsächlich in meinem Buch, ne? Das ist weit weg. So, ne, und ich glaube, die, ne, ich weiß nicht mehr, war das Henri Cartier-Bresson, der gesagt hat, die ersten 10.000 Bilder sind deine schlechtesten. Da komme ich jetzt langsam dran, zumindest was meine Festplatte angeht. Da haben wir die jetzt schon langsam. Quatsch, ja, müssen viel mehr sein. Nee, wir sind ja schon im fünfstelligen Bereich, um Gottes Willen. Im sechsstelligen, meine ich. Was war nochmal die Frage?
Nee, wir sind im Prinzip jetzt dahin gekommen, gesagt haben, also auch mal was anderes auszuprobieren. Ne? Also ja, nicht immer das Gleiche machen zu wollen. Und ich glaube, das ist in der Street-Fotografie, wenn du natürlich dich selber ein bisschen auf ja, Streetfotografie begrenzt, kommst du wahrscheinlich, ich will nicht sagen schnell, aber du kommst irgendwann an diesen Punkt, wo du sagst, okay, das habe ich jetzt schon zigmal gemacht, so eine Art Bild, ja, und vielleicht dann auch mal die Lust hast, was anderes zu machen, sei es denn in der Streetfotografie oder wie du jetzt sagst, vorhin Porträtfotografie oder vielleicht mal was ganz Abstraktes oder so.
Ja, genau. Das mache ich auch immer mal wieder. Also gerade abstrakt mache ich auch auf der Straße relativ viel. Also auch jetzt nichts, was so, ja, wie so abstrakte leitermäßige, Soul-leitermäßige Streetfotografie daherkommt, sondern wirklich abstrakt. Also ich gehe dann halt eher so auf die Ebene Strukturen und Farben und aber auch viel einfach an Wänden, also Dinge, die ich irgendwie spannend finde. Aber Porträts sind für mich schon auch wichtig, weil ich den Austausch mit Menschen in der Fotografie auch schön finde. Also ich mache gerne Porträts, weil ich dann auch mal mit jemandem interagieren kann, was ich ja in der Streetfotografie jetzt eher selten mache, ne? Und die nächste Stufe wäre dann tatsächlich, sich zu trauen und auf der Straße Porträts zu machen, wie Leuthard das ja zum Beispiel echt viel gemacht hat, ne, auf eine Reaktion zu warten und dann abzudrücken, das ist natürlich die eine Sache, oder halt wirklich auch mal Leute aktiv gezielt anzusprechen. Genau, wie mein Kollektivkollege Hendrik Lohmann das ja macht und ganz außergewöhnlich gut macht und tolle Porträts da zaubert. Das finde ich auch cool, ne? Aber diese Interaktion mit Leuten, die geht in der Streetfotografie halt manchmal so ein bisschen unter, und es ist halt schon meistens ein sehr einsames Geschäft, sagen wir mal so. Also, weil ich bin auch nicht derjenige, bin ich auch ganz ehrlich, ich mag gerne Fotowalks, ne? Aber fotografieren tue ich dann nicht. Also
das ist dann so, ja, das stimmt.
Bei mir sind erst wenige Bilder auf Fotowalks entstanden, wo ich sage, wow, die finde ich aber jetzt wirklich gut. Ich bin zum gemeinsamen Fotografieren auf der Straße einfach nicht gemacht.
Ich glaube, das sind die meisten so, auch in den Gesprächen, ja, die ich immer wieder führe. Nicht? Das Ziel ist es doch meistens, alleine rauszugehen, wie du vorhin auch sagtest, eben um ja vielleicht abzuschalten. Und das kannst du natürlich in einem guten Gespräch unterwegs auf der Straße auch. Aber dein Ziel ist es ja, rauszugehen, ja, abzuschalten, dich zu fokussieren und eben auch ein Foto vielleicht mitzubringen. Ja. Und genau. Ist natürlich in der Gruppe schwieriger, ne? Ich glaube, mit ein, zwei geht das noch so, aber in so einer größeren Geschichte, wie ihr ja jetzt auch, da kommen wir mit Sicherheit auch noch mal drauf zu, im Kollektiv auch den ein oder anderen Walk anbietet, wo dann, was weiß ich, 20 bis 40 Leute irgendwie dabei sind. Na, dann es geht natürlich ums Fotografieren, aber es wird wenig fotografiert.
Genau. Also bis 40 machen wir tatsächlich nicht. Also wir haben von Anfang an uns beschränkt. Ich glaube, wir haben es erst zweimal gemacht, aber ich glaube, es waren beim ersten Mal, ich weiß gar nicht, haben wir es auf 20 oder auf 30 beschränkt, aber wir haben das dann auch aufgeteilt, ne? Einfach, weil man mit so einer Menschentraube dann wirklich auch nicht mehr durch die Stadt ziehen kann. Also es hatte dann jeder so 10, 12 Leute dabei, also wir machen das dann immer zu zweit oder mit maximal zwei Gruppen. Genau, und natürlich ist der Austausch dann schön und natürlich sieht man dann auch, vor allen Dingen in seiner eigenen Stadt, wie jemand, der da irgendwie neu dazukommt, auf einmal eine Location, an der man schon 80 Mal war, auf einmal aus einem völlig anderen Blickwinkel fotografiert. Das ist natürlich dann auch ganz schön. Man nimmt da schon auch was mit. Ja, aber allein, weil einem die Leute aus der Gruppe halt ständig ins Bild laufen, finde ich, ist das schwieriger.
Einer sieht was und zack, 20 stehen noch gleich dahinter.
Ja,
das macht es dann natürlich auch immer schwierig. Ja. Und das ist natürlich gut in so einer eingespielten Truppe, mit der man unterwegs ist, weil man sich natürlich dann auch ein bisschen kennt und auch ohne Worte versteht und sieht, wenn einer irgendwo hinläuft, dass er ja scheinbar auch gleich ein Foto machen will und man sich dann selber ein bisschen zurücknimmt in der Situation. Und ich glaube, das ist das Wichtige in so einer kleinen Gruppe, was dann gut funktioniert.
Genau. Haben wir ja als Kollektiv aber tatsächlich noch nie gemacht. Also ich war mit dem Daniel Krummöller mal zu zweit fotografieren und mit der Nina Papiorik war ich auch mal zu zweit fotografieren, aber wir haben das noch nie in unserer Fünferkonstellation gemeinsam gemacht, also außer eben bei diesen Fotowalks. Und da geht es ja dann auch mehr darum, die Gruppe auch ein Stück weit bei Laune zu halten und da ins Gespräch zu kommen und sich auszutauschen, ne? Das Das ist halt irgendwie dann unsere Aufgabe eher als das Fotografieren.
Als Kollektiv habt ihr euch ja letztes Jahr, also 2023, gegründet.
2022 tatsächlich schon.
22, oh Mann,
ja,
siehst du.
Ja, ja, nee, das die war, Zeit rennt, ja, ja, die Nina hat mich, ich habe die Nina ja neulich interviewt für meinen Kanal, die Nina Papiorek, meine Kollektivschwester, und da hat sie mich korrigiert, vollkommen zu Recht. Es gibt uns tatsächlich schon anderthalb Jahre. Es war im Ende September, Anfang Oktober 2022 in der Altstadt in Düsseldorf.
Genau. Genau. In diesem Interview habt ihr vor der Gründungskneipe gesessen, ne, glaube ich.
Richtig, genau. Vor der Ühl auf der Ratinger Straße.
Was war, wie kam das zustande, zu sagen, ja, jetzt machen wir hier das Dorfkollektiv mit den Leuten so?
Das ist Meet and Street in Hannover schuld. Also in Anführungszeichen. Es ist ja eigentlich, ich habe das in dem Interview auch so gesagt, die Nina ist so ein bisschen das Bindeglied gewesen zwischen den einzelnen Mitgliedern. Also ich kannte den Hendrik Lohmann zum Beispiel gar nicht. Den Daniel Krummenöhler hingegen kannte ich schon ganz gut. Der hat damals auch Fotos für mein Buch im Bildner Verlag beigesteuert. Da hatten wir uns mal getroffen. Den hatte ich halt seinerzeit angequatscht, weil der halt auch so ein, ja, ganz anderen Stil hat als ich, ob er Lust hat, in meinem Buch ein paar Fotos zu veröffentlichen, weil da auch viel Düsseldorf dabei war. Genau, dann habe ich die Nina kennengelernt über die Soul of Street, weil als mein Buch dann erschienen ist, hat sie einen Artikel darüber, oder hat sie mich angefragt, ob ein Auszug aus dem Buch in der Soul of Street veröffentlicht werden darf. Da hatten wir uns dann mal getroffen und sind dann fotografieren gegangen, auch noch an dem Tag, und hatten uns dann, ja, so diese Dreierkonstellation hat dann eigentlich immer Kontakt gehalten. Ich kannte den Daniel auch vorher schon. Und dann sind wir nach Hannover gefahren, allerdings ohne den Daniel, der konnte da nämlich nicht. Und als Nina und ich dann aus Hannover zurückgefahren sind, haben wir auf der Rückfahrt schon gesagt, boah, eigentlich müssen wir in der Kollektivszene auch irgendwie in die Kollektivszene rein. Das hat so einen Spaß gemacht, dieser Austausch, und warum eigentlich nicht? Und das war dann eigentlich die Initialzündung. Sie hat den Hendrik dann noch mitgeschleppt, den sie aus einem anderen Kontext irgendwie kannte. Aber an dem Abend in der Ühl haben wir uns alle so zum ersten Mal gesehen, gemeinsam. Und das war also insofern wirklich ein bunt zusammengewürfelter Haufen. Ja.
Gab es da schon irgendwie ein Ziel, was ihr definiert habt, was ihr auch gerne mit dem Kollektiv erreichen möchtet?
An dem Tag selber erstmal nicht, nee. Also bei der Gründungsveranstaltung, ja, na klar unterhält man sich dann irgendwie über Fernziele und so weiter. Und das Thema beispielsweise mal eine Ausstellung gemeinsam zu organisieren, das war damals schon eins, was auch mit auf dem Tisch lag. Aber es ging uns jetzt erstmal darum, so ein bisschen unsere Kräfte zu bündeln im Sinne von, ja, mal gemeinsam auftreten, auch im Netz, und halt eben auch inspiriert durch Meet and Street, sich da auch in der Szene einfach so als Gruppe aufzustellen, was ja, ne, von der Vernetzung auch dann viel einfacher ist, wenn man das so macht. Aber sonst so richtig definiertes Ziel, nee, kann ich mich nicht dran erinnern. Wir haben uns eigentlich relativ schnell darüber unterhalten, wie wir heißen wollen. Und da gab es dann auch schon die ersten heißen Diskussionen, weil der Hendrik unbedingt das Wort Bier im Namen haben wollte.
Okay.
Keine Ahnung, warum. War auf jeden Fall auch ein bierseliger Abend. Aber zumindest hat es ja dann der Bierdeckel des Abends ins Logo geschafft. Und da waren dann auch alle zufrieden mit. Und irgendwie war das relativ, nee, Ziel kann man nicht sagen. Haben wir so richtig nicht gehabt.
Ja. Ich meine aber, aus dem Interview schon rausgenommen zu haben, dass ja doch dieses Jahr dann auch im Rahmen des Kollektivs einiges ansteht bei euch, oder?
Ja, genau. Also wir haben es jetzt tatsächlich, also erstmal, ne, dieses Street-Walk-Thema, Foto-Walk-Thema in Düsseldorf, das werden wir auf jeden Fall weitermachen. Das ist aber immer auch so ein bisschen eine Zeitfrage, aber da müssten wir jetzt eigentlich im März, April auch mal wieder was machen. Das stoßen wir dann auch bestimmt bei Zeiten mal an. Aber ja, worauf du jetzt sicherlich anspielst, ist die geplante Ausstellung, die wir dann jetzt tatsächlich schon im Mai vor der Brust haben, sage ich mal. Das freut uns natürlich tierisch. Der Hendrik hat da schon in einem anderen Kontext ausgestellt in dieser Galerie. Das ist die Nebengalerie NEBN. Das ist übrigens die Abkürzung für not essential but nice und nicht für nebenan oder sowas, sondern genau, das ist eine sehr schöne Galerie in Düsseldorf-Oberbilk. Und der hatte da schon ausgestellt in einem anderen Kontext. Und ja, die haben wir dann mal gefragt, ob die sich das nicht auch vorstellen können. Und das konnten sie, worüber wir uns sehr gefreut haben. Und wir waren dann mal da und haben uns die Räume angeschaut und waren alle wirklich richtig begeistert. Und ja, am 4. Mai ist Vernissage und die Köpfe rauchen schon. Die Bildbearbeitungsprogramme rauchen auch schon. Ich glaube, das ist echt, also ich habe echt eine schwere Zeit, da was zusammenzustellen, muss ich sagen.
Wird es ein Thema geben, was ihr euch gesetzt habt, um Ausstellung roten Faden zu geben?
Nee, das haben wir direkt verworfen eigentlich, das also über die gesamte Ausstellung thematisch zu machen. Ich glaube, dass aber jeder so für sich entscheidet, macht er jetzt so eine Art Best-of von sich oder wird das einen roten Faden haben? Also ich persönlich habe mich dazu entschieden, tatsächlich in 2 bis 3 kleineren Serien, die einen thematischen Kontext haben, zu arbeiten. Aber das kann bei den anderen ganz anders sein. Das wissen wir noch nicht. Also jeder wird seinen individuellen Platz haben in der Ausstellung. Wir werden einen Raum haben, wo jeder quasi sein Signature-Bild ausstellt, weil halt dieser Raum auch von der Straße gut zu sehen ist. Und ansonsten bekommt jeder quasi seine Fläche, wo er dann konzeptionell machen kann, was er möchte. Und das finde ich eigentlich auch schön und spannend. Und wir hatten auch mal konzeptionelle Ideen, wie man über die Kollektivmitglieder hinweg auch eine Struktur in so eine Hängung bringen kann, sage ich mal, ne, dass die Bilder irgendwie zusammenhängen. Aber das ist doch auch echt relativ schwer, weil die Stile sich dann doch auch zum Teil sehr stark unterscheiden.
Ja, klar. Dadurch, dass du dich ja jetzt damit beschäftigst und befasst, findest du, dass du da jetzt für dich einen eigenen Stil gefunden hast, ne? Vom Anfang mit diesen Pac-Man-Bildern, bis jetzt hin zu heute, kristallisiert sich das raus oder bist du oder sagst du, ich suche eigentlich immer noch?
Ich würde tatsächlich sagen, ich suche immer noch. Ich habe, was den Stil angeht, ich glaube, dass das vielleicht zu hoch gegriffen ist. Ich habe eine bestimmte Motivzentrierung für mich rauskristallisiert, für bestimmte Serien, die ich auf eine bestimmte Art und Weise fotografiere und dann auch auf eine bestimmte Art und Weise bis zum fertigen Bild bringe. Also ich bin ja nach wie vor immer noch ein Freund davon, zu nehmen, was ich aus der Kamera kriege. Also meine Bildbearbeitung versuche ich wirklich auf ein Minimum zu beschränken. Da habe ich jetzt zum Beispiel gemerkt, dass das dann in Vorbereitung auf eine Ausstellung wirklich schwieriger wird. Da musste ich jetzt dann doch auch noch mal ein bisschen mehr ran an das ein oder andere Bild, was ich in der Ausstellung haben wollte. Merke dabei aber, dass ich schon so eine gewisse, also dass es bei mir sich wiederholende Motive gibt und wiederholende Stilmittel gibt. Ob man jetzt daran mich erkennen würde, so wie wir es ja eben schon mal gesagt haben, das ist ein Jochen Müller. Ich persönlich glaube das nicht. wäre schön, wenn man das erreicht, aber ja, es ist halt eher wirklich die Art, wie ich dann Dinge fotografiere oder was ich suche. Ich bin ja zum Beispiel sehr zweidimensional unterwegs. Ich fotografiere gerne Leute vor flachen Wänden, also vor flachen Hintergründen
Weißt, was du meinst, ja.
genau, und mir ist dann halt das Licht und das Schattenspiel auf diesen Hintergründen wahnsinnig wichtig. Also ich suche nach sogenannten Lichttaschen, also wirklich harte Kontraste, und das gerne also wenig diagonal, sondern halt wirklich eher so zweidimensional. Das ist halt so was, was ich mache. Und klar, ich benutze immer dieselbe Filmsimulation. Die benutze ich schon seit ich mit Fujifilm fotografiere, meine Schwarz-Weiß-Street-Fotografie-Filmsimulation oder mein Rezept. Und klar bildet sich dann daraus so ein gewisser Stil heraus, ne? Aber ja, das jetzt schon so einen Grad an Individualismus erreicht hat, dass ich sagen würde, das ist mein Stil. Das fällt mir nicht leicht.
Mir geht es ähnlich, ob man sich selber als Künstler dabei sieht. Und da tue ich mich tatsächlich auch immer schwer, ob das jetzt Kunst oder Handwerk ist. Ja. Also ich will sagen damit, man kehrt sich wahrscheinlich auch oft ein bisschen unter den eigenen Scheffel, auch zu sagen, okay, das ist mein Stil. Ja,
das ist vielleicht ein Stück Bescheidenheit. Die finde ich aber auch richtig. Besser so als, also mir gehen immer, ja, weiß ich nicht, mir gehen immer die Leute wahnsinnig auf den Keks, die mit stolz geschwellter Brust und großer Klappe irgendwie nach vorne gehen und irgendwie behaupten, sie sind jetzt, wer weiß was, und dann guckt man sich die Bilder an und denkt so, wow, mein lieber Scholli, du bist aber mit einem ausgezeichneten Selbstbewusstsein gesegnet. Da finde ich doch eher, dass man für sich in Anspruch nimmt, dass es eigentlich immer noch besser geht. Und ich glaube, da bin ich auf jeden Fall ein Kandidat und ich vergleiche mich mit Bildern, die mir gefallen und sehe, dass da noch ganz, ganz, ganz viel Luft nach oben ist und arbeite halt aber trotzdem an den Dingen, die mir gefallen. Das ist ja eigentlich wichtig. Also ich mache Fotos, die mir zuallererst mal gefallen müssen. Ob sie dann jemand anderem gefallen, ist erstmal zweitrangig und ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, dass man dadurch halt definitiv auch so seinen eigenen Stil entwickelt, ne?
Ja, ich denke auch. Also wahrscheinlich ist es hier wichtig, so doch relativ eng seine Scheuklappe aufzuhaben und nicht nach links und rechts zu gucken, sondern das zu machen, was einem selber gefällt, wo man Spaß dran hat. Und wenn das diese Motivation, die man dort reinsteckt, natürlich dann überspringt und andere mitreißt, ich glaube, das ist dann der richtige Weg. Ne? Von vornherein zu sagen, ich mache das, was vermeidlich natürlich bei Instagram viele Likes bringt und so, wenn ich das weiß, ne, die und die Art, da kriege ich viel Zuspruch. Wenn ich das dann nur noch mache, dann verliere ich mich ja selber auch komplett.
Genau, aber irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit, ne? Das muss man halt auch sagen. Ich merke, dass natürlich mit dem wachsenden Zuspruch in der Streetfotografie auch eine Streetfotografie entsteht, mit der ich wirklich auch nichts anfangen kann. Also die Masse, ich beobachte das halt bei Instagram, ich beobachte das auch in Foren, obwohl ich mich da nicht so viel mit aufhalte, aber ich habe so eine Anekdote aus einem Forum, da postet jemand ein Bild und man denkt so, okay, das ist jetzt irgendwie aus Versehen geknipst. Es gibt keinen künstlerischen, nennenswerten Aspekt in diesem Foto. Ich verstehe überhaupt nicht, warum dieses Foto veröffentlicht wird. Unter dem Etikett Streetfotografie. Und dann schreibt auch jemand in dem Forum genau das da drunter und sagt so, was willst du denn mit dem Bild? So, und dann sagt er, ja, hier ist vorne ein roter Bus drauf und hinten im Hintergrund von dem Bild ist ein Fußgänger mit roten Schuhen drauf. Das Bild hat aber wirklich keine Komposition, nichts. Da ist einfach gar nichts, was irgendwie zusammenpasst, außer dass sich zufällig zwei Farben wiederholen. Und das ist mir echt zu wenig, das muss ich ganz ehrlich sagen. Da bekommt die Streetfotografie gerade so eine Beliebigkeit mit rein, die ich dann auch wieder nicht so cool finde. Ne? Es ist ja schön, dass man Alltägliches fotografiert, aber es ist nicht egal, wie und was man fotografiert. Und da mache ich mir so ein bisschen Sorgen um das Genre oder um die, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt sagen soll, ohne dass das irgendwie arrogant oder doof klingt. Das ist nicht so gemeint. Es soll jeder Streetfotografie machen, aber es ist halt einfach, es ist halt nicht egal, wie man es macht.
So. Ich glaube, ja, ich verstehe, was du meinst und bin auch da deiner Meinung, ja, ohne dass man das von oben herunter möchte. Aber du hast natürlich jetzt hier eine Kunstart, das haben wir ja auch schon oft genug thematisiert, die natürlich sehr niederschwellig ist. Ne? Das heißt, du kannst tatsächlich mit deinem Mobiltelefon einfach rausgehen auf die Straße und mehr oder weniger losknipsen.
Richtig.
Und es gibt wenig Hürden, sagen wir mal, das dann auch einfach zu zeigen, loszulegen und zu machen. Das ist vielleicht auch deshalb, warum es natürlich auch so viel Interessierte gibt, die das auch machen. Der eine oder andere versteht es vielleicht auch und der andere eben auch nicht und postet seine Bilder dann trotzdem. Ne?
Ja, und ich will das auch jetzt, wenn ich das dann zu Ende denke, ne, es ist ja auch gut, dass die Leute dann so ein Bild posten und sich dann auch mal anhören. Wenn es konstruktiv ist, das war dann auch unter diesem Post so, ne? Da hat dann jemand gesagt, also gib doch mal beim nächsten Mal auf dieses oder jenes achten. Ne? Du kannst nicht einfach nur, weil sich zwei Farben wiederholen, abdrücken und das dann irgendwie als große Kunst deklarieren. Das ist ja dann auch das Schöne an der großen Community, dass man sich auch weiterentwickeln kann. Aber es ist halt auch einfach mittlerweile vieles dabei, wo ich persönlich zumindest sagen muss, da fehlt mir dann so ein bisschen. Das ist mir dann zu beliebig, sagen wir mal so. Ne? Da fehlt mir so ein bisschen der Anspruch. Und sage aber gleichzeitig, ne, jeder ist ein Künstler, so Boys-mäßig, ne, ist ja auch in Ordnung. Aber es ist halt nicht alles Kunst. Weiß gar nicht, wie man das formuliert, ohne da so exklusiv zu sein. Ne? Ich finde, dass die Street-Fotografie gerade auf einer, die ist gerade an so einem Kipppunkt. Und ich finde, dass das sich ja auch in der Masse derjenigen, die sich dafür interessieren und auch zum Meet in Street widerspiegelt. Ne? Es kommt der Moment, wo das so viele Leute werden, die da mitmachen wollen, dass man das auch so gar nicht mehr organisieren kann, wie ihr das organisiert habt. Ne? Das ist ja dann auch so eine Frage. So, wie kann man diese Community, die immer größer wird, dann auch so kanalisieren, ohne dass das so exklusiv wird? Aber ganz im Ernst, also wenn ich jetzt hier Meet in Street Düsseldorf 2025 vorbereiten müsste oder so, ich wüsste gar nicht, wie ich das organisiert kriege. Ist ein anderes Thema, aber du weißt vielleicht, was ich damit sagen will. Nee. Es wird halt gerade von einer sehr kleinen Szene zu einer doch ziemlich massiven Bewegung und ich sehe das nicht nur positiv.
Ja, das es liegt in der Natur der Sache, glaube ich. Ne? Diese Entwicklung natürlich vom Mainstream oder in Richtung Mainstream reinzukommen, aus dem Underground kommen sozusagen. Ja, das ist in der Musikszene oder in der Kunstszene genau das Gleiche. Ja, am Ende möchtest du natürlich mit dem, was du machst, immer ein breites Publikum ansprechen. Aber irgendwann hast du das breite Publikum und sagst, okay, das ist jetzt Mainstream. Ja, das ist nicht mehr, jetzt bist du nicht mehr unter die Künstler nicht mehr unter sich. Ja, das ist irgendwie, glaube ich, etwas, was sich immer gegenseitig ausschließt und immer schwierig ist und für die, sagen wir mal, aus der Gestaltung, aus dem Underground sozusagen mitkommen, die dann irgendwann sagen, okay, das ist jetzt nicht mehr meins, weil man hat es zwar selber mitbewegt in diese Richtung, ja, aber einem gefällt es anderen vielleicht gar nicht mehr, wo man auf einmal steht.
Ja, ja, wobei es halt in der Musik, ja, da ist die Hemmschwelle größer, weißt du? Also das, was du jetzt meinst, ist natürlich das Publikum, was dann natürlich auch die Kunstschaffenden in eine mainstreamigere Richtung drängelt, ja? Also ne, ich glaube, das einfachste Beispiel für Musik sind die Größten hier aus meiner Stadt, ne? Die Toten Hosen müssen sich seit 20 Jahren anhören, dass sie kein Punk mehr sind. Und sie sind klar, genau. Ne? natürlich
Gutes Beispiel,
kann man davon reden, dass sie das nicht mehr sind. Ich glaube, da haben die jetzt auch selber schon lange mit abgeschlossen, aber trotzdem stellt sich ja von den Leuten, die das sagen, keiner hin und macht selber Musik. Und bei der Fotografie ist es ja so, dass die Leute, es geht ja gar nicht so sehr darum, dass die Street-Fotografie auf ein breites Publikum trifft, sondern die Street-Fotografie trifft auf eine breite Masse an Leuten, die das dann auch selbst machen. Weißt du? Und nicht die Ergebnisse werden mainstreamiger, sondern die Ergebnisse werden, ja, anders. sage ich es jetzt mal vorsichtig. Ne?
Ja, gut, aber auch ne, wenn du das jetzt mit dem Punk, natürlich, klar hast du dann deine Zuhörer, deine Gefolgschaft, aber es gibt ja auch Leute, die versuchen, das nachzumachen. Die sagen, oh, das ist eine tolle Musik, das mache ich jetzt auch, ja. Aber eben vielleicht mit einem kommerzielleren Ansatz, ja, wo dann die Crowd sagt, okay, das ist aber kein Punk mehr, ne? Das ist jetzt schon hier Pop. Ja, oder
aber
was?
Das ist gar nicht mein Problem.
Da sind wir wieder beim Schubladendenken, ne?
Ja, richtig. Aber das ist gar nicht mein Problem, sondern das Problem ist ja, ne, wenn jemand Punk mainstreamiger macht, dann ist es halt irgendwann Pop, ist ja in Ordnung. Aber wenn jeder Streetfotografie macht und da so ein bisschen die Qualität auf der Strecke bleibt oder ein gewisses Maß an ich weiß gar nicht, wie gesagt, ich kann es nicht formulieren, ohne dass das arrogant kommt, aber vielleicht verstehst du trotzdem, was ich meine, ohne dass auch nur der kleinste Anspruch dabei ist. Also diese Masse, dass man jeder das mit dem Handy und überall und so weiter machen kann, das führt halt einfach dazu, dass da auch ganz viel dabei ist, wo ich dann sagen muss, okay, das sind einfach auch keine guten Bilder.
Mhm. Umso wichtiger ist es vielleicht eben auch die Arbeit, die wir als Kollektive oder auch du mit deinem YouTube-Kanal oder ich mit meinem Podcast mache, die Leute ja einfach ein bisschen dahin zu führen, ne, und zu sagen oder zu zeigen, was ist denn der Ursprung oder was ist denn der Gedanke der Street-Fotografie, um was geht es uns zumindest, ja. Und natürlich auch durch Ausstellungen Beispiele zu zeigen und nicht nur Instagram. Und natürlich dann auch wieder im Rahmen dieser Ausstellung diese Gelegenheit zu nutzen, in die Diskussion reinzukommen. Warum, wieso ist das so? Warum habe ich dieses Bild so gemacht? Ja, oder ich denke, das ist ein Auftrag, eine Aufgabe, die auch irgendwo schon damit schwingt.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also das stimmt. Ich will ja eigentlich auch nur sagen, ne, aus einer kleinen Szene ist jetzt was Großes geworden,
ja.
Und wir müssen alle damit umgehen. Ne? Und wie gesagt, also mir grauselt es schon vor den Leuten, also wenn das Wachstum beim Meet and Street so weitergeht, ne, wie von Hannover zu euch beispielsweise, dann sind wir nächstes Jahr bei 400 oder dieses Jahr in Hamburg bei 400, 500 Leuten und im Jahr darauf wird es dann halt echt irgendwann, da wird es dann echt irgendwann schwierig, ne, das so weiterzuführen.
Wobei ich glaube, man ist jetzt ein bisschen Glaskugel gucken, aber ich glaube nicht, dass es so, ich denke, dass irgendwann diese Community sozusagen schon gedeckelt ist, dass es eine gewisse Grenze gibt. Und ich denke auch, dass sich das vielleicht dann ein bisschen austauschen wird, weil es eben größer wird, wird es vielleicht diesen aus dem Underground kommenden sagen, ach, da gehe ich nicht mehr hin, weil das ist mir doch zu mainstreamig, ja. Und es kommen wieder andere dazu, dass es sich dann sozusagen ein bisschen ausgleicht. Aber du hast natürlich recht, ich bin genauso gespannt. Ich meine, wir haben in Nürnberg auch nicht damit gerechnet, dass es dann doch so viel wird. Und ich bin mal gespannt, wo wir jetzt dieses Jahr in Hamburg landen und was uns da erwartet. Ja, also
wir können uns ja dann im Juli nochmal austauschen, wenn wir uns
sehr finden. Sehr gerne, wenn wir uns finden. Davon gehe ich aus, Ich frage einfach nur nach Jürgen. Und
da ist er wieder.
Da ist er. Nein, es gibt ja auch schon den ersten Programmpunkt jetzt, der ja schon angekündigt worden ist, ja, am Freitag für Meet and Street zum Vorwärmen, ja, den Walk, ich glaube, organisiert von Britta und
ich habe gesehen, dass was gepostet wurde, aber ich habe es noch nicht gelesen tatsächlich.
Ja, dann werden wir das definitiv auch nochmal hier mit aufnehmen, um schon mal in Vorbereitung für das Meet and Street den Freitag schon mal einzuplanen und ums vorzuwärmen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich freue mich auch schon, dass Hamburg sowieso, ich habe jetzt auch endlich im Gegensatz zu den letzten Jahren den Freitag schon freigenommen, damit ich gegebenenfalls Donnerstagabend schon anreisen kann. Mal gucken, wie ich es mache. Aber ja, das ist natürlich eine Pflichtveranstaltung dieses Jahr. Das ist überhaupt
reist ihr als Kollektiv gesamt an?
Nee, gesamt auf keinen Fall. Das ist jetzt schon ausgeschlossen leider. Aber ich hoffe mit möglichst vielen von 5 Leuten. Aber genau, also der Hendrik kann schon nicht, genau.
Weil du es gerade sagst, fünf Leute seid ihr jetzt, was ja tatsächlich eigentlich im Vergleich zu anderen noch nicht ganz so groß ist. Aber ist es da auch nochmal Ziel von euch, ja, weitere Mitglieder aufzunehmen, zu wachsen, das zu stärken? Oder sagt ihr, 5 ist gerade eine ganz gute Zahl?
5 ist gerade eine ganz gute Zahl. Ich glaube, ein Kollektiv ist immer so groß wie seine Egos. Nein, Quatsch. Nee, ich glaube, dass wir da schon mit sehr vielen unterschiedlichen Charakteren zu tun haben. Und wir sind uns absolut einig, dass wir jetzt gerade mit 5 erstmal weitermachen wollen. Nicht, weil das irgendwie auch da, ne? Nicht, weil das irgendwie so einen exklusiven Touch haben soll, sondern weil wir uns tatsächlich jetzt gerade, also weil wir in den ersten 1,5 Jahren gemerkt haben, dass bestimmte Dinge, Abstimmungen, Terminfindungen, Planungen mit uns zu 5 schon relativ schwierig waren und wir einfach gesagt haben, jetzt konzentrieren wir uns mal auf diese Ausstellung und wir haben ja den Kevin Kergel noch dazu genommen letztes Jahr als 5. Mitglied, den hatten wir aber auch wirklich schon direkt zu Anfang auf dem Zettel als potenziellen Erweiterungskandidat, auch wenn der das gar nicht wusste, aber das war so unser geheimer Plan schon von Anfang an fast, aber wir haben jetzt erstmal gesagt, dass uns diese Größe reicht, um Dinge nicht weiter zu verkomplizieren. Hört sich jetzt komisch an, aber es ist ja immer so eine Gratwanderung. Ne? Wir sind ja vor allen Dingen auch gar nicht mehr alle in der Stadt. Der Daniel Krummmüller ist ja ins Ruhrgebiet weggezogen. Der war ja lange Jahre schwerpunktmäßig in Düsseldorf, hat hier viel fotografiert, ist aber jetzt auch nicht mehr hier. Die Nina kommt ja auch aus dem Umland und das macht es halt auch nicht einfacher, ne? Das ist ja gerade so unsere Wunschgröße, mit der kommen wir gerade noch gut klar. Ist nicht ausgeschlossen, dass wir uns irgendwann erweitern, aber für den Moment, also wir haben jetzt 1,5 Jahre für Erweiterungsstufe 1 gebraucht. Wann Erweiterungsstufe 2 irgendwann mal kommt, kann ich noch nicht orakeln.
Es muss ja auch immer irgendwie passen. Ich denke, es geht nicht nur darum, einfach weiter Leute aufzunehmen, sondern es ist schon wichtig, dass sozusagen, wie man so schön sagt, die Chemie auch stimmt und man gemeinsam auch was fortbringen kann. Ich sage mal, wenn du irgendwann in so einem Kollektiv mit 20 Leuten, da können auch irgendwie nicht mehr alle dann miteinander, weil dafür ist es dann einfach zu groß und zu unterschiedlich, ne?
Wie viel seid ihr mittlerweile in Nürnberg? Wie viele seid
wir
ihr?
Wir sind jetzt 7.
Ah ja, okay. Ja, guck mal, ist ja gar nicht so weit weg.
Nee, eben, deshalb, so weit, deshalb. Ne? Also ich denke auch die anderen so, ich hatte mit München sind auch, glaube ich, 7 oder 8 und so. Also das ist schon so eine Größe, glaube ich. Ich glaube, Hamburg ist mittlerweile jetzt, die haben ja nochmal neue Leute aufgenommen, ein bisschen größer. Ich glaube, die sind so bei über 10, ich glaube bei 11 oder so. Ja, aber ansonsten ist das so, ich glaube mal, so eine zweistellige Zahl in der Regel schon eine ganz vernünftige Größe.
Ja, genau.
Die noch händelbar ist.
Es gibt halt immer mal wieder Anfragen und das ist halt dann auch schwierig, ne, das zu begründen.
Wie geht ihr damit um mit solchen Anfragen, wenn jemand sagt, ich würde gerne mitmachen bei euch?
Ja, ich versuche das dann wirklich immer ganz ehrlich zu erklären. Also, dass wir halt natürlich irgendwie so als Individuen uns zwar so in der Konstellation jetzt auch mehr oder weniger zufällig gefunden haben, aber dass wir halt auch kein Fotoclub sind im Sinne von, man stellt einen Mitgliedantrag und ist dann dabei, sondern dass eben, ja, dass sich Auseinandersetzen mit der Person halt schon echt ein wichtiger Punkt ist und da die Chemie stimmen muss und dass das einfach ja jetzt dann sowieso keine Diskussion mehr ist, weil wir halt eben nicht wachsen wollen. Ne? Das ist halt natürlich jetzt gerade auch das wichtigste Argument. Das ist halt schwierig, weil wir lernen ja auch Leute auf den Fotowalks kennen, die total nett sind, mit denen man persönlich auch wirklich überhaupt kein Problem hat. Aber ja, es ist halt, das hat nach außen dann immer so einen elitären Touch, aber das ist es tatsächlich nicht. Ne? Das ist, das, ne? man will ja nicht irgendwie es ist halt was anderes, ob man in einem Kollektiv gemeinsam Projekte in Anführungszeichen stemmt oder ob man sich in Anführungszeichen nur einmal im Monat trifft, um ein Bier zu trinken und sich auszutauschen. Ne?
Oder am Fotowalk, ja.
Ja, das ist halt eine andere Form der Zusammenarbeit und eine andere Form des Organisierten, als dass das so ein Club ist, in dem halt jeder direkt rein kann. Ne? Das muss man irgendwie, ich kann es gar nicht so gut erklären, aber es ist glaube ich, keine Arroganz und kein elitäres Denken, sondern eher so eine Frage von Fokus. So könnte man es vielleicht sagen.
Ja, ich glaube, das kann man ganz gut so sagen, genau. Wir sehen uns ja in 2 Wochen sogar.
Richtig.
Da seid ihr aber auch nicht als Kollektiv gesamt unterwegs, aber ich glaube, ihr kommt zu zweit nach Nürnberg. Ja, dort ist vom Guido Klumpe die Ausstellung im Fuji Store. Und wir hatten Jahresanfang mal unsere Termine durchgeplant, wann wir ungefähr auch Fotowalks machen wollten. Und dann hatte sich das, ja, wir lagen, glaube ich, so eine Woche danach oder sowas. Und dann haben wir gesagt, doch Mensch, wenn Guido da ist, dann verbinden wir das doch gleich und machen dort auch und bieten unseren für dieses Jahr ersten Fotowalk an. Und ja, mittlerweile, glaube auch der Flo aus Kempten und so, wird es doch eine ganz schöne Runde, glaube ich.
Okay, ja, das freut mich aber sehr gut. Also quasi Meet and Street Light.
Ja, genau.
Sehr gut.
Genau.
Nee, ich freue mich tierisch, dass also wir haben jetzt länger gezögert, ob wir das hinkriegen, der Daniel und ich. Ich hatte auch mit dem Guido Kontakt. Ich habe ja im Fuji Store 2022 selber mal ausgestellt und habe mich total gefreut, als ich die Ankündigung gesehen habe, dass der Guido da jetzt ausstellt, er wirklich auch wirklich ganz tolle Bilder macht. Und ja, dann haben wir halt beschlossen, das so als Kollektiv-Mini-Ausflug zu planen. Ich habe den Daniel gefragt, ob er Zeit hat, dahin zu fahren. Meine Familie hat mir auch ihren Segen erteilt und dann haben wir Zugtickets gebucht. Es wird allerdings auch sportlich. Also ich glaube, wir kommen Samstag um 14 Uhr an.
Okay,
und
15 Uhr geht der Walk los, ja.
Genau, und ich zumindest sitze dann auch am nächsten Morgen um 10 nach 10 schon wieder im ICE zurück. Also ich werde keine 24 Stunden in Nürnberg sein, aber irgendwie mache ich das mit Nürnberg immer so. Ja, freue mich total, euch alle da zu treffen und abends vielleicht auch noch ein Bierchen trinken zu können.
Das werden wir mit Sicherheit machen, beziehungsweise ja, ich denke mal, wenn wir diesen Podcast hier ausstrahlen, wird der Termin schon stattgefunden haben, aber wir können auf jeden Fall dann nochmal vielleicht dort einen kleinen O-Ton aufnehmen und den noch hinten dran hängen.
Auf jeden Fall, ja, ich habe auch geplant, was für meinen Kanal zu machen.
Ja, also genau. da muss ich auch nochmal sagen, ich finde das total klasse, dass die YouTube-Leute, sage ich jetzt mal so wie du, die im Bereich der Streetfotografie dort immer wieder regelmäßig was machen, diese Events auch, wenn sie da sind, auch begleiten und für die, die dann nicht da sind oder selbst für die, die da waren, dann nochmal in Erinnerung zu schwelgen, diese Sache zu dokumentieren und zu zeigen. Das finde ich immer total, total klasse. Also ich freue mich, wenn es für, wie es jetzt in Hamburg war, diese Ausstellungen oder eben natürlich auch Meet in Street, da hast du ja auch dich dann nochmal hinreißen lassen, uns nochmal ein wunderbares Video gemacht. Ja. Ich finde es total schön, dass man sich dort die Arbeit macht und das für die hauptsächlich natürlich, die es nicht dabei waren, zu zeigen. Wunderbar.
Ja, ja. Ja, das ist ja auch so ein bisschen, das ist ja auch so ein bisschen der Sinn dieses Kanals, ne? Die Community auch. Ja, mitzunehmen, wo sie nicht sein kann. Ja, das muss so funktionieren, genau.
Das wird dann in Hamburg auch nochmal eine größere Herausforderung, denke ich, dann von der Größe her, wie wir es schon hatten, ne? Da dann auch wieder einen Bericht zu machen, sozusagen, ja.
Ja, ja, mal gucken. Ich habe mich seinerzeit mal mit dem Philipp Meiners abgesprochen. Deswegen, eigentlich hätte ich ja in Nürnberg gar nicht gefilmt, aber ich habe ja dann trotzdem nochmal die Kamera.
Wir haben dich so lange bequatscht, bis du es gemacht hast.
Ja, ist ja auch eine ganz andere Art von Film entstanden. Ne? Bei mir war es ja quasi ohne O-Ton mit Musik. Also O-Töne sind zwar da drauf, aber keine Interviews wie der Philipp. Also die Arbeit konnte ich mir dann doch nicht machen. Es war ja quasi in meiner Kanalpause. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, dann wäre in Hamburg wäre ich dann jetzt dran, sozusagen. ja, da muss ich mich mal noch gut drauf vorbereiten dann.
Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, jetzt sind wir schon weit über eine Stunde rum und
ja, ich sehe das auch gerade. Ja.
Das ist wirklich Wahnsinn, ja. Du kennst vielleicht schon so ein bisschen, ja, fast wie eine Rubrik zum Schluss gerne einen Tipp für Neulinge oder welche, die aus der Fotografie kommen und sagen, ich möchte auch gerne in die Streetfotografie einsteigen. Welchen Tipp kannst du einem Anfänger geben?
Ja, eigentlich ist das auch so eine Frage für die eigene Stilfindung, ne? Also mein Tipp ist, sich wirklich viel anzuschauen. Also viel sich anzuschauen von Street-Fotografen, die das vielleicht schon ein bisschen länger machen und wirklich zu entscheiden, was davon berührt mich. Nicht so sehr, was davon kommt gut an, sondern was davon ja trifft meinen Nerv, wenn ich mir das anschaue. Und dann, das gilt das wie überall, immer versuchen, etwas Ähnliches hinzubekommen. Und ich glaube, so über die Imitation, wie beim Musikinstrumente lernen, ne, da spielt man auch erstmal jahrelang irgendwie Sachen nach und da ist die Stilfindung vielleicht sogar noch schwieriger als beim Fotografieren. Aber erstmal imitieren und das dann nach und nach mit seinen eigenen Aspekten anfüllen. Ich glaube, dass das Schauen erstmal fast das Wichtigste ist, um in die Street-Fotografie reinzukommen. Schauen, sich versuchen dran zu erinnern, wenn man dann mit der Kamera draußen ist. Und dann natürlich, klar, ne, der wichtigste Tipp überhaupt, ja, geht raus und fotografiert. Und das reichlich. Es wird furchtbar sein am Anfang und irgendwann wird's besser.
Das stimmt, das Machen, dann sind wir wieder beim Machen. Ja, das ist, denke ich, ein schöner Tipp, den wir hier auch wieder mitgeben können. Jochen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat mich sehr gefreut. Ich freue mich, dass wir uns dann in 2 Wochen hier in Nürnberg sehen. Und dann werden wir mit Sicherheit nochmal, wie gesagt, einen kleinen O-Ton als Ergänzung für diese Folge hintendran aufnehmen.
Super gerne. Ich danke dir auch ganz herzlich für deine Arbeit, die du dir hier im Podcast machst und für die Einladung. Ganz lieben Dank.
Hat mich gefreut. Ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag.
Wünsche ich dir auch, Wolfgang. Bis dann.
Bis dann. Tschüss. Dies war wieder eine gute Stunde Unpost Podcast mit Jochen Müller. Wir haben uns dann in Nürnberg zum Fotowalk und anschließender Vernissage von Guido Klumpe im Fuji Store getroffen. Der Flo aus dem Allgäu musste leider absagen. Flo, liebe Grüße von hier. Wir sehen uns aber dann bestimmt in Hamburg. Und für einen O-Ton hat es dann leider nicht mehr gereicht. Aber ich denke, das holen wir bestimmt beim nächsten Meet and Street nach. Alle Informationen zu dieser Episode findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr Wunschgäste, Anregungen oder Fragen habt, könnt ihr mir eine E-Mail an hallo@unpost-podcast.de schreiben. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert. Klasse wäre auch ein Kommentar, zum Beispiel auf Apple Podcast oder eine Bewertung auf Spotify. Bis zur nächsten Episode.